Ihr hört nach wie vor das VIP hier am Freitag auf Radio Frei mit Andreas Kehrer und Reinhard Hucke. Wir haben schon gesagt, wir richten heute den Blick so ein bisschen von Erfurt nach Leipzig, denn da werden viele Bücher vorgestellt auf der Leipziger Buchmesse. Ein Autor, zufälligerweise aus Erfurt, ist schon in Leipzig vor Ort und hat zusammen mit Paul Mittelhoff ein sehr interessantes Buch veröffentlicht und das heißt Das Netzwerk der neuen Rechten. Und Christian Fuchs ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo Christian.
Hallo Reinhard, grüß dich.
Wir haben hier noch einen zweiten Moderator, den habe ich noch gar nicht vorgestellt. Andreas Kehrer ist quasi auch noch mit dabei.
Ja, auch hallo nach Leipzig nochmal von mir. Christian, ihr schreibt ja in eurem Buch, dass die neue Rechte eigentlich, dass es die ja so noch nicht gibt. Dennoch eignet sich die neue Rechte als Sammelbegriff ja zur Abgrenzung der alten Rechten, also den Neonazis, so wie wir sie noch aus der Kindheit kennen mit Bomberjacke und Glatze. In welchen zentralen Punkten unterscheidet sich denn die neue von der alten Rechten?
Ja, also die neue Rechte, das ist ein Ideologiegebilde, was es eigentlich seit den 60er Jahren schon gibt, was aber erst seit einigen Jahren sehr wirkmächtig und auch in der Öffentlichkeit angekommen ist. Und der große Unterschied zu den alten Neonazis, zu den Kameradschaften, zur NPD ist, dass sie den Holocaust nicht leugnen, zum Beispiel die neuen Rechten, und auch nicht sagen, es gab, also der Zweite Weltkrieg war auch aus ihrer Sicht schlecht und Hitler war kein Guter und die KZs waren verdammenswert, aber wir sollten doch als Deutschen nicht unsere tausendjährige Geschichte auf diese 12 Jahre reduzieren oder wie Herr Gauland sagt, diesen Vogelschiss der Geschichte. Also damit relativieren sie quasi so die Schuld, die wir Deutschen im letzten Jahrhundert auf uns geladen haben. Und der zweite große ideologische Unterschied ist, dass sie ihre Menschenfeindlichkeit nicht mehr biologisch verargumentieren. Also zum Beispiel hat die alten Nazis, die alten Neonazis würden sagen, der Türke ist eine andere Rasse als der Deutsche, darum ist er weniger wert, also raus aus Deutschland. Die neuen Rechten sagen, es gibt so ein Konzept Ethnopluralismus, das bedeutet, jedes Volk hat eine eigene Identität, eine eigene Kultur und diese Kultur kann sie auch bloß authentisch auf ihrem Lebensraum ausleben. Und das ist eben für den Moslem ist das halt der Nahe Osten und für uns ist es halt Deutschland und darum kann der Moslem hier nicht glücklich werden und am Ende kommt es aufs Gleiche hinaus, Ausländer raus.
Also in anderen Worten ist es auch so ein bisschen ein, ich sag's mal überspitzt, Krieg der Sprache, dass man also die Wörter heute euphemistisch verwendet. Also Rasse wird auch nicht mehr verwendet, sondern Identität, Identitär ist ja so ähnlich.
Absolut, absolut. Das ist eine verbrämte, intellektuell verbrämte, eigentlich neue Form des alten Rassismus, ja.
Ihr macht ja den 30. August 2010 als Sündenfall so ein bisschen aus, denn seitdem gibt es eine neue Qualität im Umgang mit Rechtsextremismus und rechten Denken. Für die, die nicht mehr genau wissen, was am 30. August 2010 los war, da ist das Buch von Thilo Sarrazin veröffentlicht worden. Deutschland schafft sich ab, was glaube 1,5 Millionen Mal verkauft wurde, also sehr viele in ihrer Schrankwand stehen haben. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz unseren Hörern beschreiben, was sich seitdem wirklich verändert hat.
Ja, also dazu muss man wissen, wie gesagt, dass die neue Rechte eben schon sehr lange in Theoriezirkeln und in Denkfabriken und in ihren Zeitschriften existiert, auch in Deutschland seit 1964 schon. Und sie haben immer schon wieder versucht anzudocken an den Mainstream, denn auch im Gegensatz zu den alten Neonazis, die immer marginalisiert waren, immer außerhalb der Gesellschaft standen, nie es geschafft haben, wirklich anzudocken, wollen die neuen Rechten das. Die wollen in die Mitte der Gesellschaft. Und Thilo Sarrazin, dieses Buch war wie eine Art Rambock für diese Bewegung, sagt auch einer der Strategen. Und damit war die Büchse der Pandora geöffnet, dass man nun auch rassistische Ressentiments, und er sagt ja, ne, dass Muslime zum Beispiel dümmer seien als Deutsche, so mit Studien belegter Sarrazin, das durfte man auf einmal sagen. Das war jetzt wieder sagbar geworden durch diesen Riesenerfolg. Und nicht nur mit einem Freund am Stammtisch, sondern auch öffentlich. Und dann führte es dazu, dass die Leute sich montags versammelten. Daraus entstand die Protestmarke Pegida, die sehr immer ja noch erfolgreich jeden Montag demonstriert. Es entstanden andere Protestformen in den alten Bundesländern, zum Beispiel Kandel ist überall, ist so ein Marsch in Rheinland-Pfalz. Und dann, das führte oder half auch dem Aufstieg einer Partei, der AfD, die heute in allen Parlamenten sitzt.
Du hast es gerade schon angesprochen, vieles ist durch Sarrazin sagbar geworden und es gibt ja auch diese berühmte Floskel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. In der Tat ist es ja so, dass die Rechten wirklich versuchen, die Sprache zu erobern, die öffentliche Meinung dadurch auch zu beeinflussen und auch so diesen vorpolitischen Raum für sich zu vereinnahmen. Welche Strategien macht ihr da aus und wie sind sie da so erfolgreich geworden?
Ja, das ist genau, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Also das Konzept, was dahinter steht, heißt die Eroberung der kulturellen Hegemonie. Und das ist interessanterweise ein Konzept von einem Linken, nämlich von einem italienischen Marxisten Gramsci, der gesagt hat, wenn man noch nicht die politische Macht hat, dann muss man zuerst die Kultur erobern, die Subkultur, die Literatur, die Kunst. Und dann im nächsten Schritt kann man die politische Macht übernehmen. Und wie sie das tun, ist zum Beispiel, dass sie ganz bewusst bestimmte Begriffe infiltrieren in den Mainstream und die ideologisch aufgeladen sind. Zum Beispiel hat vor 2 Jahren Alexander Dobrindt, der war damals noch Bundesminister, den Begriff konservative Revolution ausgerufen, die er sich wünscht. Und das ist ein Begriff aus der neuen Rechten, den er damit salonfähig gemacht hat. Oder Talkshows benutzen mittlerweile den Begriff Altparteien. Ja, das ist ein Goebbels-Wort, was die AfD dann wieder revitalisiert hatte, um sich abzugrenzen von den etablierten Parteien. Die seien die Altparteien, sie ist die neue Kraft. Das kommt also aus diesem Milieu und ist jetzt wird jetzt vom Mitteldeutschen Rundfunk zum Beispiel benutzt, um eine Talkshow damit zu bewerben. So, solche Dinge, also dafür sieht man, dass eben Begrifflichkeiten gesetzt werden, die dann normalisiert werden sollen. Die zweite Strategie ist, dass sie also natürlich stetig den Tabubruch begehen und wissen, dass die Medienlogik ihnen das dankt, nämlich immer wenn Herr Gauland oder Herr Höcke oder wer auch immer sagt, etwas, was eine rote Linie zum Beispiel in der Erinnerungskultur überschreitet, dann wird das, ist das nächsten Tag Titelseite von Zeitung und das bedient das Narrativ, was sie selber setzen wollen.
Da kann man ja gleich mal die Frage teilweise an uns selbst stellen, also an die Medien. Müssen wir unsere Hausaufgaben also da noch besser machen? Weil eigentlich gehört es ja zum guten Ton, dass man immer Quellen recherchiert, auch Begriffe, wo die herkommen. Aber müssen wir unsere Hausaufgaben besser machen?
Absolut. Wir sollten unbedingt darüber berichten und das ist wichtig, aber nicht in einer Hysterie, die stattgefunden hat, in einer uninformierten Hysterie. Also nur quasi das zu transportieren, was die Ideologen der neuen Rechten selber gerne in die Öffentlichkeit transportieren wollen, finde ich zu wenig. Man sollte mit Rechten reden, wir tun das ja auch, haben das für unser Buch auch getan, aber man muss dem kritisch gegenüberstehen und man muss gewappnet sein und eben dann auch den Mut haben. Wir haben auch Dinge, wo wir Sachen herausgefunden haben, haben wir dann halt nicht veröffentlicht, weil wir fanden, da würden wir jetzt jemanden für Raum geben für seine merkwürdige Weltanschauung.
Bei der neuen Rechten fallen ja auch immer wieder so bestimmte Namen auf, die sozusagen als die Vordenker der neuen Rechten gelten. Also Götz Kubitschek, Jürgen Elsässer, Dieter Stein und natürlich auch hier in Thüringen Björn Höcke. Und da fällt ja auf, wenn man sich die Biografien dieser Menschen mal anschaut, dass die, so unterschiedlich die auch eigentlich sind, doch eine oder zwei Gemeinsamkeiten haben, nämlich dass sie alle Männer sind und aus den alten Bundesländern eigentlich kommen, aber in den neuen Bundesländern wirken. Warum ist das so?
Sehr gute Frage. Wenn man sie selber fragt, wissen sie, sagen sie auch, sie wissen es nicht. Ich habe zwei Begründungen dafür. Zum einen ist es natürlich viel günstiger, irgendwo in Sachsen-Anhalt auf dem platten Land ein Rittergut zu erwerben. Und wenn man das nicht in Bayern tun muss, das ist viel billiger. Und das Zweite ist, und das hat auch einer der Strategen, Kubitschek, mal gesagt, was ich hier tue in Sachsen-Anhalt, das könnte ich in meiner Heimat niemals tun. Da gäbe es immer einen aufgebrachten Kirchenvorstand oder eine aufgescheuchte Gymnasiallehrerin, die mir das Leben zur Hölle machen würde. Und damit meint er, dass im Grunde genommen die Zivilgesellschaft nicht so da ist in bestimmten Gegenden der neuen Bundesländer, wie sie eben in 40 Jahren länger Demokratie in dem Westen sich aufgebaut hat. Auch weil ich glaube, dass nach der Wiedervereinigung viele Fehler gemacht wurden von der bundesdeutschen Politik, eben nicht auf den Osten zu hören, nicht die Erfolge dass der DDR mit zu übernehmen als richtige Vereinigung. Klopfen da Leute laut sagen und beschweren sich nach 30 Jahren darüber, dass sie das Gefühl haben, sie sind in so Menschen zweiter Klasse in den neuen Bundesländern und auf einmal hört die Bundesregierung ihnen zu. Also ich spreche jetzt auf Pegida an zum Beispiel. Und was ich auch noch dazu der Frage Ost-West kurz sagen möchte ist, wir haben zu dem Buch begleitend eine Karte ins Internet gestellt unter www.neuerechte.org. Das kann man sehr schön sehen, da haben wir alle 150 Organisationen aufgeführt und ihre Verbindungen untereinander, die wir der neuen Rechten zuordnen. Und da sieht man eben auch, dass es nicht nur, es wird medial oft so dargestellt, dass auch die meisten Organisationen in den neuen Bundesländern sind. Und das stimmt nicht. Man sieht dort sehr deutlich, dass auch in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, in Baden-Württemberg, Hessen Schwerpunkte der neuen Rechten sind. Vor allen Dingen die Finanziers, die dort sitzen und alte Strukturen, Burschenschaften und Verlage.
Das betrifft im Grunde jetzt auch schon die nächsten beiden Fragen, nämlich die Netzwerke selbst. Das ist nicht abgesprochen, nein. Und zwar, wenn ihr das beschreibt, euer Buch heißt ja so, das Netzwerk der neuen Rechten. Wie funktionieren die Netzwerke? Sind die wissen sich alle voneinander, aber sprechen die sich ab? Also gibt es da regelmäßige Treffen oder ist es da wieder doch sehr dezentral und spontan auch?
Es ist dezentral, aber sie sprechen sich sehr, sehr, sehr eng ab. Also wir sagen immer so, es gibt nicht mehr als 100 Funktionäre, Kader der neuen Rechten, die alle Strippen sozusagen in der Hand haben und ziehen und die immer wieder auftauchen, auch bei diesen ganzen Thinktanks, Stiftungen, Magazinen, sind immer die gleichen Personen wieder, die es aber schaffen, eine große Wirkmacht zu entfalten. Also ne, sie bis zu 20%, 25% Stimmanteil der AfD bringen. Also es sind wenige Leute, die da sehr viele andere Leute aufwiegeln. Und man kann es an ein paar Beispielen zeigen, also wie die verbunden sind. Man kennt vielleicht Lutz Bachmann, das ist so der Gründer und Erfinder von Pegida aus Dresden. Und der ist nicht nur quasi einer der führenden Figuren der Straßenproteste, sondern der hat auch schon Security für die AfD gemacht. Und jetzt wird auch gemunkelt, ob er nicht für die AfD mal antreten sollte in Sachsen. Und er hat bei einer großen Demonstration der Identitären Bewegung, das ist so die Jugendbewegung der neuen Rechten, den DJ gemacht in Berlin auf so einem Demowagen und hat so eine Technik zur Verfügung gestellt. Ne? Und das sieht man so alle, die sehr unterschiedlichen Ausprägungen dieses Milieus ganz, ganz eng verbunden sind. Oder noch ein anderes Beispiel, kurz, also die beiden Verleger, Sie hatten es auch schon gesagt, Götz Kubitschek und Jürgen Elsässer, die machen zwei sehr unterschiedliche Magazine. Der eine eher so ein intellektuelles Blatt, der andere eher so eine Bildzeitung für neue Rechte, das Kompaktmagazin. Und man würde nicht denken, dass die irgendwas miteinander zu tun haben. Aber hinter den Kulissen haben sie sich den Markt aufgeteilt. Es gibt so einen Skandalautor, Akif Birinci, ne, der hat auch so hetzerische Bücher veröffentlicht. Die erscheinen in dem Verlag von Götz Kubitschek und das Personality-Magazin zu ihm erscheint im Kompaktverlag zum Beispiel. Und dann haben beide zusammen auch eine PR-Agentur gegründet für neue rechte Projekte. Das läuft alles hinter den Kulissen, wo sie sehr, sehr eng verzahnt sind.
Aber wenn du das jetzt alles so nachzeichnest, diese Netzwerke, dann schließt sich ja die Frage an, so ein Netzwerk, das lässt sich ja nicht nur einfach aufbauen und pflegen, dazu braucht man ja auch Geld. Also da muss ja irgendwie eine Finanzkraft dahinter stehen und jetzt auch im Spendenskandal um die AfD hat man sich das ja immer wieder gefragt, wer finanziert das Ganze eigentlich?
Das ist eine berechtigte, wichtige Frage. Es gibt so drei große Einnahmequellen des Milieus. Die größte ist seit zwei, drei Jahren die staatliche Wahlkampffinanzierung, weil dadurch, dass die AfD so viele Prozente bekommen hat, bekommt sie natürlich uns Steuergeld als Partei. Das fließt zu großen Teilen in die Mitarbeiter und die Mitarbeiter stammen alle aus dem Milieu. Also das sind Identitäre, das sind ehemalige NPD-Leute, junge Nationaldemokraten, es sind Menschen aus neurechten Magazinen und Verlagen, die jetzt eben auf einmal von einem Tag auf den anderen sehr viel Geld verdienen im Bundestag und in den Landtagen. Die zweite Geldquelle sind Spenden und da können wir auch nachweisen im Buch, dass zum Beispiel die amerikanische Alt-Right-Bewegung mal für eine Kampagne, die hier in Europa stattgefunden hat, der Identitären ganz viel Geld gesammelt hat. Also da kommt Geld aus anderen Ländern, auch aus, es wird gemunkelt, auch aus Russland eventuell oder aus der Schweiz. Und die dritte Sache, das sind eben mittelständische Unternehmer, die alle aus den alten Bundesländern kommen. Ein Reeder aus Hamburg haben wir gefunden, der große der Millionenbeträge in einen Think Tank gesteckt hat, die AfD oder jemand aus Bayern, ein Unternehmer. Und die werden teilweise direkt an diese Organisation gegeben, teilweise aber auch, das hast du angesprochen, eben verschleiert über so Tarnvereine. Und da hat die AfD ja gerade große Probleme, da ermittelt ja die Bundestagsverwaltung gegen sie, weil das illegal ist in Deutschland.
Da hast du noch nicht das letzte Wort gesprochen, da müsste man dann weiterschauen, wie diese Geschichte weitergeht. Bei euren Recherchen für dieses Buch habt ihr ja mit vielen unterschiedlichen Leuten aus der Szene gesprochen. Wer hat euch denn die Tür aufgemacht und bei wem blieb sie zu?
Also interessant war, dass die sehr als radikal wahrgenommenen und aggressiv auftretenden Guerilla-Aktivisten der identitären Bewegung doch dann im persönlichen Gespräch relativ freundlich sind. Und die haben uns auch in ihr Haus gelassen, zum Beispiel in Halle an der Saale, da haben sie so ein Hausprojekt. Oder wir waren auch zu Gast bei einem Festival der Identitären zum Beispiel. Und wir durften auch mit dem Spin-Doktor von Donald Trump mal durch Europa reisen. Das ist Steve Bannon, der versucht gerade so diese neue Rechte in Europa zu einen, zur Europawahl. Da hatten wir ziemlich gute Zugänge, wer eher uns abgelehnt hat, mehrmals auch. Das waren zum Beispiel Björn Höcke oder auch Götz Kubitschek, dieser Stratege. Der empfängt zwar jede Volontärin von einem Anzeigenplatz und zeigt seine Ziegen in seinem Rittergut und sein tolles Familienleben, aber uns wollte er nicht zu Besuch haben.
Mich würde mal interessieren, du bist jetzt ja auf der Buchmesse, das Buch ist frisch, es wurde vorgestellt, gab gestern Abend noch eine Veranstaltung, wie denn die Reaktionen der Leute sind. Also gibt es dann sozusagen nicht nur freundliche Zustimmung, sondern auch von der Gegenseite her Buhrufe?
Auf der Buchmesse war interessant, also da waren ja dieses Jahr die neurechten Verlage alle nicht angereist. Die hatten vergangene Woche ihre eigene patriotische Buchmesse organisiert und darum waren viele aus dem Milieu gar nicht da. Da gab es jetzt keine Störaktionen wie in den letzten Jahren in Frankfurt und Leipzig. Aber was wir seit Veröffentlichung des Buches erleben, ist in einer so wahnsinnigen Dimension, wie ich das noch nie erlebt habe. Und ich mache seit 20 Jahren kritischen Journalismus und ich habe mich mit Scientology angelegt, mit der CIA, mit der NSA, mit der Bundesregierung, mit alten Neonazis. Also es ist nie vergnügungssteuerpflichtig, was ich da tue. Aber diese Art jetzt der Diffamierung, der persönlichen Versuch des Fertigzumachens mit unendlich vielen Klagen, die uns erreichen, mit Shitstorms, die wir bekommen haben in den sozialen Medien, Beschimpfung, Beleidigung von auch anerkannten, renommierten Publizisten der Szene, das ist schon so eine Dimension, die kannten wir vorher nicht.
Also muss ich ja sagen, wenn du sagst, du machst schon seit 20 Jahren, also du bleibst da relativ cool.
Ja, ich denke, das ist halt unsere Aufgabe als Journalist in der Gesellschaft, Strukturen darzustellen und Entwicklungen aufzuzeigen und Dinge transparent machen, die andere Menschen nicht transparent gesehen haben wollen, damit in der Demokratie alle Bürger sich frei informieren können, was sie unterstützen wollen und was sie nicht unterstützen wollen. Und ich sage dann immer, so ein Handwerker hat auch ein Berufsrisiko, ne? Dem kann auch ein Hammer auf dem Zeh fallen und das ist halt mein Berufsrisiko, damit muss man mal umgehen und wir, muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben in Deutschland zum Glück ja noch eine sehr gut funktionierende Demokratie, also in Weißrussland oder in der Türkei oder in Kasachstan würde ich, glaube ich, nicht so gern Journalist sein.
Christian Fuchs, ich bedanke mich für das Gespräch und weise gerne nochmal darauf hin, Christian Fuchs hat ein Buch mit Paul Mittelhoff geschrieben, das Netzwerk der neuen Rechten ist frisch erschienen, bekommt man ab sofort. Vielen Dank, dass du Zeit hattest.
Ich danke euch. Ciao nach Erfurt.
Tschüss.